Unser Partner Hervesco macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte 4-Flaschen-Paket ist bestellbar auf havesco.de. Zusammen mit über 9000 weiteren Weinen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin heute ein bisschen angeschlagen, denn es ist wirklich wahr. Ich habe gestern einen sehr guten Freund getroffen und wir haben zumindest ein bisschen Alkohol getrunken. Und das war ein wunderbarer, wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Abend.
Ach, wie schön.
Und es war richtig schön.
Cool.
Aber in der Nachbetrachtung, jetzt ist es halt...
Leidest du?
Ja, ich leide ein bisschen.
Oh.
Ich leide. Und dann über Wein reden. Ja, aber das zeigt so ein bisschen diese beiden Seiten. Also Wein kann so toll sein und er kann so doof sein. Und heute haben wir zwei Gäste da, die sich daran gemacht haben, irgendwie Best of Both Worlds zu finden und den Wein zu einem Produkt zu machen, den man genießen kann, aber am nächsten Tag sich nicht so fühlt, wie ich mich heute fühle. Und sie haben einen alkoholfreien Wein zusammen gemacht und dafür waren sie prädestiniert. Die beiden kennen sich seit Ewigkeiten, ich glaube seit 30 Jahren habe ich gerade gehört.
Ja.
Seid ihr Freunde? Der eine ist Spirituosenhändler und Sommelier. Du hast, also Holger Dücker.
Und Weinhändler.
Genau. Bist du Holger Dücker, du kommst eigentlich aus Hamburg.
Ja.
Hast hier die Enotheka
genau.
gekauft und betrieben. Und wohnst jetzt
immer noch.
Und wohnst jetzt aber am Tegernsee und hast da den Tegernseer Spirituosen.
Genau, Tegernseer Spirituosenmanufaktur,
genau.
Vor mittlerweile auch schon 8 Jahren gegründet und produziere dort in erster Linie meinen Gin Lago, den Gin vom Tegernsee.
Gin Lago. Genau, wer es bei YouTube sieht, der sieht, da steht jetzt ein Hoodie und da steht drauf Mir San Gin.
Genau. Mir San Gin.
Das zeigt schon einiges. So. Der andere ist Nils Behrens. Und Nils, du bist Gesundheitsexperte. Du bist Host eines Podcasts, Healthwise. Und du vertreibst, glaube ich, auch Nahrungsergänzungsmittel. Und du warst früher bei, wie hieß das?
Lanzehof.
Lanzehof. Und bist Dozent an der Fresenius. Und deine Themen sind ganzheitliche, also Gesundheit und Longevity. Und da habt ihr dann eure Interessen offenbar zusammengebracht. Nils, ich glaube, du bist auf Holger zugekommen und hast ihm den Floh ins Ohr gesetzt, alkoholfreier Wein. Und du hast immer gedacht, das ist nichts. Aber jetzt ist er da. Wir haben hier auf dem Tisch den Pinot Gris alkoholfrei. Und darüber wollen wir sprechen. Und wir sind natürlich zu viert, denn der liebe Michi, den ich leider vergessen habe bis jetzt.
Kein Problem, ich bin ja da.
Servus. Nicht dabei ist der Lars. Aber der hätte hier auch gar nicht mehr so richtig rangepasst ins Studio, deswegen.
Ja, sind wir zu viel.
Ist das so?
Und bevor ihr gleich eure Geschichte erzählt, sage ich für alle, die sagen, jetzt schalte ich euch wieder ab, weil ihr schon wieder nur Alkohol vermacht. Ich habe auch noch 3 Weine mit Alkohol mitgebracht.
Ach, schön.
Also von daher.
Wow. Es gibt ja gleich noch was da drauf geben
von dir. Ein bisschen Programm, weil es gibt tatsächlich einige unserer Hörer, die gesagt haben, nach dem wirklich Dry January mit allen trockenen Vollfolgen und den Speedfolgen, so macht ihr bitte mal wieder Wein, weil das ist ja eigentlich ein Wein-Podcast. Also bitte bleibt dran, es lohnt sich auch, was danach noch kommt. Aber jetzt geht's natürlich erstmal um euch und eure Geschichte, also auch von mir herzlich willkommen, wie schön, dass ihr da seid. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, weil es ist, Nils, du bist auch Buchautor und hast ein Buch geschrieben, das heißt Spaziergang zur Unsterblichkeit.
Ganz genau.
Wahnsinn, toller Name erstmal, herzlichen Glückwunsch.
Vielen
Seit
Dank.
Wann gibt es dieses Buch?
Seit dem 18. Februar.
Okay, also das ist ja noch quasi noch warm, frisch gedruckt. Warum? Warum hast du dieses Buch geschrieben?
Ach, ich bin tatsächlich, so wie Axel es eben gerade gesagt hat, jetzt schon relativ lange in dieser Gesundheitsbranche unterwegs und habe seit 2019 meinen ersten Podcast damals gemacht. Das war so lustig, da waren wir relativ zeitgleich, glaube ich. Also wie lange gibt es jetzt den
6 Jahre.
Ja, deswegen, ja. Es kommt fast hin, okay. Sozusagen. Ich weiß noch genau, wie wir uns da in der Hanselounge unterhalten haben, Michael und ich, und sagten, dass wir jetzt beide Podcaster sind.
Aha.
Und dass sich dadurch natürlich ein völlig neues Feld aufgetan hat. Und durch diese ganzen Interviews, die ich gemacht habe, ich habe so wahrscheinlich schon über 350 Leute jetzt zu dem Thema Langlebigkeit interviewt, habe ich natürlich dann auch eine Menge Informationen, Wissen so zusammengesammelt. Und irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, ich möchte das gerne einmal komprimiert teilen, so, weil es sollen sich ja nicht alle durch die 350 Folgen dann hören müssen. Und dadurch ist dieses Buch dann entstanden. Und es war mir auch so ein Herzensanliegen, muss ich an der Stelle sagen, weil ich finde diese ganze Longevity-Szene auch mittlerweile wirklich so ein bisschen anstrengend. Ich distanziere mich davon auch so ein bisschen.
Ach, wie sympathisch. Okay.
Weil es wirklich so ein etwas, das ist fast so wie dieses Veganismus sozusagen. Früher hat man diesen Witz gemacht, woran erkennt man einen Veganer? Er erzählt es dir.
Ja, ja.
Und so ähnlich habe ich das Gefühl, ist es diese ganze Longevity-Szene, die ist so extrem geworden, so dogmatisch und so, wo ich immer das Gefühl habe, dass viele von denen auch gar keine Freude mehr am Leben haben. Und dann denke ich mir, warum sollte ich das denn noch länger verlängern? So. Mhm. Und ich nehme wirklich so, wie dieses Buch sagt, meine LeserInnen mit auf einen Spaziergang und gehe durch die verschiedenen Welten der Langlebigkeit. Also was ist relevant? Mhm. Und dann schaffe ich es, glaube ich, ganz gut anhand von Bildern zu erklären, warum das wichtig ist, welche Wirkung das auf unsere Körper hat. Mhm. Und dann kann jeder für sich entscheiden, was in mein Leben passt und was ich auch bereit bin, dann eben halt zu tun. Und da ist auch das Thema Alkohol an der Stelle drin. Und dann sage ich eben halt, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, dieses eine Glas Rotwein, das ist schon irgendwie ganz gesund. Mhm. Und
Stimmt das?
Das stimmt nicht. Also alles, was man an Studien hat über Alkohol, da sind Stoffe drin, die gesund sind, aber das Ungesunde überwiegt halt immer. So, also ich kann es euch genau sagen, das Rotwein-Thema, das werden wahrscheinlich die ein oder anderen von euren HörerInnen schon gelernt haben, da ist ja der Resveratrol als Stoff drin. Und deswegen, umso, ich sage immer, härter das Anbaugebiet ist, desto mehr Resveratrol ist da auch drin. Das heißt also, Resveratrol ist gut für die Langlebigkeit. Aber um die Dosis zu erreichen, die überhaupt in Studien eine relevante Wirkung gezeigt hat, müsste man 75 Flaschen am Tag trinken. So, also selbst Gérard Depardieu hat in seiner Glanzzeit nur 14 am Tag geschafft. Das heißt also 75.
Das war schon nicht schlecht. Das ist halt schon also eine stattliche Leistung.
Aber es ist eigentlich interessant, weil ich habe in einem letzten Podcast mit Chandra Kurt so ein bisschen darauf rumgehauen, auf dieser Studie, die du mitgebracht hast. Ne? Und ich habe mich danach aber nochmal mit einem Freund auch über die Studie unterhalten.
Das war keine Studie, das war aus der FAZ ein Bericht eines Internisten.
Ja.
Der eben was anderes sagt, was die Gefäße und Schlaganfall, Risiken und so weiter, das auch in dieser WHO-Studie auch drin steht, in der auch steht, jedes Glas Alkohol ist schädlich, ja, in der steht es dann genauso drin. Das heißt, das, was ich mitgebracht habe, war nur ein Artikel mit einer Schweizer Journalistin, die 40 Weingüter befragt hat. Und, ja.
Also das Interessante ist auch tatsächlich an der Stelle, ich muss auch sagen, ich habe ja in all meinen Folgen, wenn wir mal das Thema Alkohol angeschnitten haben, gab es nur einen einzigen, der gesagt hat, Alkohol hat eine positive Wirkung. Und ihr werdet ja nicht glauben, wer es war, der Neurologe.
Okay.
Also ausgerechnet der Arzt, der sich mit dem Gehirn beschäftigt, der eben halt der tatsächlich sagt, es hat eine gewisse protektive Wirkung auf das Thema der Neurodegeneration, das heißt also Alzheimer und Demenz. Mhm. Und das heißt also das ist im Grunde genommen eigentlich, das nennt sich in der Fachsprache Hormesis, das heißt also diesen Stressfaktor sozusagen, den man damit eben halt auslöst, der scheint eben halt positiv insgesamt eben halt für als Protektion für eben halt solche Erkrankungen zu sein. Also, aber nochmal, du kannst auch, das ist auch so, es gab mal eine Studie, die gesagt hat, Ketchup ist gut gegen Krebs. So, das liegt daran, dass da Tomaten drin sind. Das heißt also, da ist eben halt eine ganz geringe Dosis sozusagen der Tomaten, die eben halt eine schützende Faktor für das Thema Krebs hat. Aber man muss ja immer gucken, was dann eben halt die anderen negativen Faktoren sind. Das heißt also, wenn man isoliert die eine positive Wirkung sich anschaut, wie jetzt eben halt in dem Fall das Thema Protektion der neurodegenerativen Erkrankung, dann muss man sich eben halt anschauen, was ist mit dem Rest passiert. Mhm. Also einfach isoliert, positive Wirkung findest du bei ganz vielen Sachen. Mhm. Das ist auch beim Thema Bier, da sind ganz viele, viele auch Vitamine drin und solche Sachen. Also von daher, du findest das immer alles, aber man muss eben halt sich anschauen, wenn man es beides auf die Waage legen würde, einmal die positiven Eigenschaften und die negativen Eigenschaften, sind die negativen Eigenschaften immer um ein Vielfaches höher.
Mhm. Also wenn man jetzt lang leben möchte, dann würde man keinen Alkohol trinken, ist das richtig?
Es kommt ja drauf an. Also, weil es ja, nein.
Es gibt immer ein Aber.
Ja, weil man muss ja wirklich sagen, das Buch besteht aus 6 Kapiteln. Und das unterschätzteste und wichtigste Kapitel, und das ist auch das, wo die Journalisten jetzt alle am meisten draufgegangen sind, weil da wirklich noch keiner so viel drüber geschrieben hat wie ich, ist das Thema gute soziale Kontakte. Und das ist so interessant, dass das so wenig beachtet ist, weil Einsamkeit ist ungefähr so ungesund wie 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Das meine ich nicht nur metaphorisch, das kann man messen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es eben halt so, dass die längste Longevity-Studie der Welt, die Harvard Grand Study, die läuft seit über 70 Jahren und sind 4.500 bisher nur Männer, jetzt sind mittlerweile Frauen auch reingekommen, untersucht worden. Und da ist der einzige gemeinsame Faktor, den man eben halt feststellen kann, ist, dass die Qualität der sozialen Kontakte die beste ist. Und ich kann jetzt wiederum sagen, dass ich meinen Freund Holger vor über 30 Jahren auf einem Pfingstwochenende auf Sylt im Kampen kennengelernt habe und sein Bier umgeschmissen habe aus Versehen. So, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, da war auch Alkohol mit im Spiel. Ja. So, also von daher würde ich jetzt sagen... Also
Nein.
Aber ich will nur einfach sagen, deswegen, man muss ja immer so ein bisschen gucken, dass für viele Leute eben halt auch irgendwie so soziale Verbindungen häufig mit Alkohol einhergehen. So. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, du kannst jetzt nicht einfach sagen, Alkohol ist kategorisch schlecht für die Langlebigkeit, weil wenn sozusagen Alkohol für dich ein Vehikel ist, um geselliger zu sein und dadurch sich neue Freundschaften ergeben, dann würde ich sagen, kann man ja sich überlegen, wie häufig man auch Alkohol trinkt, wie häufig man sozusagen dadurch dann neue Freundschaften schließt und dann in der Summe, wenn man es jetzt vergleicht, 15 Zigaretten am Tag oder vielleicht ein oder zweimal im Monat Alkohol trinken, dann würde ich sagen, ist es besser, nicht einsam zu sein.
Ja, wobei ich glaube, also das eine ist ja das Reine, was das den Körper macht, aber was ist denn mit der Seele, mit dem Seelenheil, mit der... Wenn man ein Glas Wein, ein besonderer Wein, der einen sogar berührt, man kennt den Winzer, man fühlt ein Glück, das man ohne das nicht macht. Hat das nicht auch einen Faktor?
Ja, es ist ja immer ein bisschen auch eine Frage der Konditionierung, muss man ja daran fairerweise auch so sagen. Also ich kann dir jetzt eben sagen, dass ich kann mich an viele Momente, insbesondere so Sonnenuntergänge erinnern, wo man dann saß, wo man dann eben halt ein gutes Glas Wein oder ein Bier oder ein anderes Getränk, Negroni, irgendwie sowas da vor sich hatte und dann einfach diesen Moment dadurch noch mehr zelebrierte, definitiv. Aber das ist ja natürlich alles nur eine Art von Konditionierung in dem Sinne. Das heißt also, wenn du sozusagen dein Leben lang nie Alkohol getrunken hast, dann bin ich mir ganz sicher, dass diese Menschen eben halt diesen Moment auch genauso ohne Alkohol zelebrieren können. Wenn man, ich kenne ganz viele Leute, die sich gar nicht vorstellen können, ein Abendessen, sage ich mal sowas, zum Abendessen was anderes als Wein zu trinken. So, dass das mittlerweile so sehr drin ist und dann das einfach zu einem guten Essen dazugehört. Deswegen finde ich es eben halt so schön, kleiner Übergang zu dem, weswegen wir hier heute auch sind, dass man eben halt mittlerweile auch Getränke anbieten kann, die ähnlich interessant sind. So, eben halt in Form von alkoholfreien Wein, die dann idealerweise auch wirklich noch schmecken wieder.
Aber ja, der Michi zum Beispiel ist ja ein Sonderfall, weil ich glaube, du erlebst Glücksmomente, wenn du Wein trinkst und das muss wahrscheinlich alkoholischer Wein sein, damit du diese Glücksmomente erleben kannst. Weil
ja, so einen richtig alkoholfreien Glücksmoment hatte ich noch nicht. Aber, aber vielleicht gibt es den jetzt gleich. Aber ich glaube eben, natürlich ist es die Dosis und das macht es so schwer zu sagen, was ist ein Glas Wein, wie groß bist du, wie schwer bist du, Mann, Frau, körperlich. Also deswegen kann man es eben nicht messen. Ne? Und ich glaube, dass es aber Trends gibt, dass die Weine leichter werden, dass sie weniger Alkohol haben, dass sie naturnah, weniger Schwefel, all diese Dinge, die vielleicht auch nicht gut sind für den Körper. Es bleibt am Ende immer noch Alkohol, komplett verstanden und immer die Gefahr. Und ich kenne auch alkoholkranke Menschen und davon kenne ich einige, logischerweise davon lebe ich ein Stück weit. Mhm. Ja. Und weiß, was Alkohol anrichten kann, wie fies das ist, ja, und wie man da allein gar nicht mehr rauskommt. Ich will es auch gar nicht kleinreden. Ich will nur ich sehe es an meinen eigenen Kindern teilweise komplett spaßbefreit, dass meine Tochter mir sagt, jetzt trinkt es auf dir schon wieder, wenn ich mal eine Flasche Wein mit meiner Frau aufmache. Ich sage, jetzt ist die erste Flasche in den letzten 3 Wochen, ich weiß nicht, und wir wollen die gar nicht heute komplett austrinken, aber man hat das Gefühl, ich muss mich da von meiner 18-jährigen Tochter rechtfertigen. Und dieses Verteufeln, das finde ich, ist mir zu sehr schwarz und weiß, auch wenn es vielleicht diese WHO, das war das Hauptproblem. Und dann bin ich traurig, weil vor 2 Tagen hat das Weingut von Höfel an der Saar gesagt, wir hören auf, es lohnt sich nicht mehr für uns. Ein VDP-Weingut, das Weingut Dr. Wagner, letztes Jahr im Sommer auch von der Saar. Das sind 2 VDP-Weingüter, die einfach gesagt haben, wir kriegen das nicht mehr hin. Und das ist vielleicht auch ein Grund. Nun kann man sagen, ist Überproduktion und 1000 andere Gründe, warum das nicht funktioniert und ist zu schwer und Mindestlohn und all das stimmt. Aber ein Stück weit ist es auch Kultur. Sind das Kulturweingüter, die seit Hunderten von Jahren gibt, die Tradition von Familie zu Familie und irgendwann muss jemand sagen, es lohnt sich nicht mehr für uns. Und das macht mich erstmal sehr, sehr traurig und auch emotional, logischerweise an der Stelle. Aber damit uns jetzt nicht komplett die Laune verliert, ich habe wirklich noch zwei Weine mitgebracht, würde ich gerne Holger fragen, wie bist du rangegangen? Es gibt ja nun jetzt schon ganz schön viele alkoholfreie Weine. Was hast du gesagt, wo hebt ihr euch ab jetzt mit eurem Longevino?
Longevino.
Longevino.
Longevino. Genau. Im Prinzip, der Name war eigentlich die Grundidee. Also Nils aus seiner Profession und letztendlich durch sein Tun habe ich halt immer mehr Einblick. Genau, wollen wir vielleicht einfach mal reinriechen und mal einen ersten Schluck probieren.
Grauburgunder, das weißt du, weil du den Podcast nicht so hörst, wäre jetzt nicht nur meine favorisierte Rebsorte. Aber ich kann natürlich verstehen, um es ein massentaugliches Produkt zu machen, nimmt man etwas, was die Massen auch trinken.
Das war eigentlich so die Grundidee, weil mein Grauburgunder, wo normalerweise so ein lustiges Etikett draufsteht wie morgens, mittags, abends, let's drink together, ist halt einfach die Basis, die ich genommen habe als der erfolgreichste Wein in meinem Sortiment. Wo ich gesagt habe, wenn ich etwas mache, dann nehme ich den Wein und versuche den zu entalkoholisieren. So, und Nils hat diese Idee in mir gepflanzt, dass er irgendwann sagte, Mensch, dieses Thema Longevity, Holger, ich habe den richtigen Namen dafür, Longevino. Mhm. So, und mit dieser Idee bin ich dann halt die im Kopf haben, dann immer, wenn ich Termine mit meinen Freunden und Partnern hatte, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, versucht habe, diesen Grauburgunder zu entalkoholisieren. So, und das ist mir am Anfang mehr oder weniger gar nicht geglückt. Also,
ist das so, das ist interessant, weil das hat uns jetzt noch keiner erzählt, wie das eigentlich genau, wie man sich da so annähert.
Also im Prinzip das wohl verbreiteste Verfahren, letztendlich durch Verdampfen des Alkohols, durch eine Vakuumdestillation den Alkohol dem Wein zu entziehen. Und in allen Versuchen, die ich am Anfang gestartet habe, ist einfach am Ende des Tages ein Traubensaft übergeblieben. Mhm. So, und das war nicht der Ansatz für mich, zu sagen, ich mache jetzt einen alkoholfreien Wein, der wie ein Traubensaft schmeckt. Also dann produziere ich gleich einen Traubensaft. Und
also das Originalgespräch war, ich rief Holger ganz begeistert von meiner Idee, meiner Namensidee an und habe gesagt, Holger, wir müssen einen alkoholfreien Wein machen, ich habe schon einen Namen dafür. Ja. Und dann hat er dann erstmal den Witz von dem Namen noch nicht so ganz verstanden und dann hat er gesagt, dann hat er ihn, das ist schon immer schlimm, wenn man die Witze erklären muss. Und dann hat er dann gesagt, okay, meint er ja, aber alkoholfreie Weine schmecken scheiße. So, und dann, das ist wirklich vor anderthalb Jahren gewesen. Das ist schon wirklich relativ lange her, dass diese Idee im Raum ist und dann irgendwann im Sommer, Spätsommer, hast du mir gesagt, ich glaube, jetzt habe ich was.
Also genau, ja. Nils war gar nicht weiter involviert, ja. Ich habe dann einfach mal angefangen.
Du warst angefixt quasi.
Genau, ich habe die Idee gehabt und ich habe dann auch damals, weil aus unserem Beruf, wir haben halt jeden Tag mit diesem Produkt zu tun und wir schaffen uns selber unsere Freiräume. Ich trinke zu Hause selten Alkohol. Also das ist einfach so grundsätzlich einfach, weil ich im Büro, im Job den ganzen Tag halt, für mich gibt es keine Unterschiede, ob es morgens 10 Uhr oder 12 Uhr ist, wenn der Kunde da ist oder möchte mit mir einen Wein aussuchen, probieren oder sonst was. Es ist nicht, dass man eine Flasche trinkt oder sonst, aber man probiert trotzdem und das halt den ganzen Tag damit zu tun. Und ich habe selber vor anderthalb Jahren damals, oder kurze Zeit nachdem du mir diesen Floh ins Ohr gesetzt hast mit dem Namen, beschlossen, auch aus gesundheitlichen Gründen und wie auch immer, ich mache jetzt mal eine Zeit lang alkoholfrei. So, habe das 3 Monate gemacht. Die ersten Wochen waren die komischsten oder schlechtesten oder wie auch immer. Ich bin abends um 9 Uhr nach Hause gegangen, weil ich einfach gesagt habe, was ist das für ein komischer Abend? Also jeder hat Spaß, ich habe keinen. Also ich so, das kann es doch nicht sein. So, aber es ist immer das Gleiche, wie man sich mit einer Situation auseinandersetzt. Und es wurde spannend, es wurde interessanter. Ich habe neue Erschlüsse, Erkenntnisse für mich selber gewonnen dadurch. Und letztendlich aus 3 Monaten wurden 6 Monate. Dann die 6 Monate waren kurz vor Weihnachten vorbei. Ich so, ja, jetzt muss ich ja nicht direkt an Weihnachten wieder 2 Wochen, 3 Wochen essen, trinken im Übermaß. Dann bin ich im Januar, Anfang Januar genau wieder da, wo ich vor einem halben Jahr gestartet bin. Mhm. Also habe ich dann großen Mundes gesagt, naja, das halbe Jahr, so schlimm war es noch nicht. Also machen wir noch ein halbes Jahr. So, im Januar irgendwann kriege ich dann schon so ein bisschen schlechte Laune, also irgendwie ein schönes Glas Wein jetzt abends mal zum Essen und wenn es nur ein Glas ist, hätte ich schon ganz gerne getrunken, aber also wenn ich mir irgendwas vornehme, dann mache ich es auch.
So, und dann aber in diesem Jahr letztendlich, dass ich dann alkoholfrei gemacht habe, habe ich halt natürlich alles, was alkoholfrei mir über den Weg lief, probiert. Mhm. So, und bei den Weinen hast du dann, also ich sag mal so, 10% von den Sachen, wo du probiert hast, habe ich gesagt, okay, geht in die richtige Richtung. Mhm. Und so habe ich mich dann halt auch selber an dieses Thema gemacht und habe halt, wie gesagt, mit befreundeten Partnern halt immer versucht, meinen Grauburgunder zu entalkoholisieren. Und bin dann letztendlich über das über die Verfahren letztendlich zu einem Membranenverfahren gekommen, so dass halt im Prinzip ohne Erhitzung einfach der Alkohol vom Wein schonend getrennt wird. Mhm. So, und ich glaube, wir kennen alle noch von vor 30 Jahren Clausthaler alkoholfrei oder sowas, hat sich nie wirklich durchgesetzt. Auf einmal kommt jemand wie Augustiner daher und alkoholfreies Bier ist in aller Munde. Und ich glaube, genauso wird es beim Wein sein. Man entwickelt sich einfach weiter. Und natürlich ist das Thema alkoholfrei heute wesentlich stärker in den Köpfen verankert mit dem ganzen Thema, wie durch Podcasts wie von dir mit dem Healthwise. Die Leute setzen sich einfach mit dem Thema auseinander. Mhm. So, und ich glaube, das ist ein Weg, auch mit dem alkoholfreien Grauburgunder jetzt von uns. Wir sind am Anfang, aber es ist zum ersten Mal, wo ich sage, es ist ein alkoholfreier Wein, aber wir sind auf dem Weg. Und der schmeckt zum ersten Mal für mich, wo ich sage, wie ein leichter Wein. Also wie im Prinzip als machen, wie wenn ich mir eine Weinschorle mit stillem Wasser mache, so ein bisschen. So, und da glaube ich einfach, deswegen halt dann auch zu Nils, ich glaube, jetzt bin ich einen Schritt weiter gekommen. So, und da stehen wir heute und ich kann guten Gewissen sagen, ich muss mich vor anderen alkoholfreien Weinen nicht verstecken. Es geht in die richtige Richtung und es ist einfach ein Prozess. Wir werden uns mit dem Wein und mit dem Produkt auch weiterentwickeln. Mhm.
Also wenn ich jetzt so das Etikett sehe, ist es tatsächlich ein Markenwein, weil es steht weder ein Jahrgang drauf noch eine Region, es steht nur Deutschland drauf, also dass es in Deutschland produziert worden ist zumindest.
Richtig.
Das ist ganz bewusst so.
Nee, lustigerweise ist...
ich habe schon ausgetragen.
Also, größte Kompliment. Ja, ich
wollte gerade sagen, also ja. So schlecht kann es ja nicht sein. Nee. Also da sind wir jetzt, also... Thema deutsches Alkoholrecht, Alkoholgesetz oder Weinrecht, Weingesetz. Es steht Pinot Gris drauf. Ich hätte natürlich Grauburgunder drauf geschrieben, aber das deutsche Weinrecht, Weingesetz sagt, ich darf nicht Grauburgunder drauf schreiben. Mhm. Verstehe ich bis heute nicht. Ich hatte mich eigentlich schon auf den Weg gemacht, mit denen lege ich mich auch noch an. Also, Entschuldigung, wieso darf ich Pinot Gris, also Grauburgunder auf Französisch draufschreiben? Wieso darf ich Pinot Grigio draufschreiben oder sowas?
Was ist die Erklärung?
Das deutsche Weinrecht sagt einfach, Grauburgunder darf nur draufstehen, wenn Alkohol drin ist.
Okay.
Das ist aber, ich meine, letztendlich, Pinot Gris, Pinot Grigio ist ja das Gleiche. Ja, also wir wissen ja, wovon wir reden. Ja. Aber da sind wir wieder deutsch und wir haben uns festgelegt, also wenn Grauburgunder draufsteht, muss Alkohol drin sein.
Okay. Also so ein bisschen wie Milch von der Kuh kommen muss oder keine Ahnung, es gibt ja relativ viele Fälle jetzt, sage ich mal, das, wo dann im Grunde diese Alternativ... Stoffe sozusagen.
Ja, wobei ich nach unserem Podcast auf der Queen Mary 2 bin ich ja ausgestiegen, sind wir ausgestiegen in Southampton und waren in einem Café und habe ich gesagt, na, drei Cappuccino mit Christoph Rüffer hier, unserem neuen Drei-Sterne-Koch, meine Frau. Und er sagt, ja, welche Milch denn? Ich so, welche Milch? Kuhmilch? Ja, nee, das haben wir nicht hier. Wir haben aber alles andere. Wir sind ein veganes Café. Also ich so, wow, krass. Also so normal ist es ja gar nicht mehr. Oder es gibt Orte, in denen es also eher ungewöhnlich ist, dass man
das macht. Ich hatte das in Berlin jetzt gerade, passt auch wirklich da ganz gut. Da hatte ich dann für mich den Kaffee mit normaler Milch und dann eben halt für die Freundin von mir, die hatte ihn dann eben halt mit einer pflanzlichen Alternative. Und dann bestellt man so und dann macht der Sommelier, nicht der Sommelier, der Barista das dann ja fertig und dann ruft er dann irgendwann ein, dass sie jetzt fertig sind. Dann war der eine viel schöner als der andere und dann meine ich so, oh, der ist ja schön geworden und so. Ja, ich wollte die pflanzliche Alternative ein bisschen belohnen. Das heißt also, der hat dann wirklich sozusagen ein schöneres Motiv auf den Kaffee gezaubert, weil es eben halt die vegane Alternative ist.
Bei mir in Bordesholm habe ich neulich einen Kaffee getrunken beim Bäcker. Die hatten
nur Kondensmilch.
Auch hübsch. Ja,
das ja. ist so ein Preis. Pinneberg nicht wie anders.
Aber auf dem Dörpen.
Ja, halt. Oder scheiße. Das ist so echt so richtig 80er. Also wenn ne, du erzählst von einem Laden, irgendwie, wo es keine Kuhmilch mehr gibt, ich erzähle.
Ja, genau. Die gibt es noch. Ja, Axel, wie findest du den Wein?
Ja, also pass auf. Ich also den... Beim ersten Mal, also ich habe jetzt das zweite Glas, das erste Glas hat etwas länger gestanden und da habe ich nicht viel Wein geschmeckt. Sorry, also ich bin immer total ehrlich. Jetzt, wenn der Wein frisch im Glas war, dann kann ich nachvollziehen, was du sagst. Also, ne, also ich könnte jetzt nicht sagen, ist das ein Wein mit Alkohol, der mit Wasser verlängert wurde? Also weil ich schon noch so ein bisschen Weinfeeling habe. Und das ist, finde ich, jetzt nach den Weinen oder alkoholfreien Weinen, die wir bisher getrunken haben, waren jetzt schon einige, dass so meine Benchmark ist. Kann ich sofort sagen, das ist ein alkoholfreier Wein? Mhm. Also, ne? Ist kein Alkohol drin oder kann ich das nicht? Und wir hatten einen ganz besonders, der Metzger Vivino, glaube ich, ne? Oder?
Sauvignon Blanc war das?
Ja, ein Sauvignon Blanc. Der das geschafft hat, ne? Wo ich nicht sagen könnte, okay, der ist alkoholfrei und der war aber alkoholfrei. Und wenn ich das jetzt so vergleiche, ist der da noch nicht ganz, aber geht in die Richtung, würde ich sagen. Mhm. Und schmeckt, aber abgesehen davon jetzt, also wie er mir schmeckt, schmeckt er mir super. Also das, ne, also als Getränk, super. Genau, aber
das ist genau das, was ich meine. Wir haben uns auf den Weg gemacht und ich am Anfang mit den ersten Verfahren, die ich ausprobiert habe, halt, habe ich gesagt, also das ist nicht, wo ich für dich stehen würde oder sowas.
Ja.
Und das ist, es ist ein Prozess.
Ja.
Und wir haben uns auf den Weg gemacht und ich glaube, er wird sich einfach mit uns einfach weiterentwickeln und mit der Entwicklung der Verfahren. Dass es irgendwann in die Richtung geht. Und das ist ja nochmal auch das nächste Thema, wo du gerade gesagt hast, der Wein, den ihr dann so probiert habt, das war ein Sauvignon Blanc. Das ist ja auch immer eine Frage der Rebsorte, die sich einfach dann auch als Aromarebsorte besser entalkoholisieren lässt und besser als Wein wahrgenommen wird oder sowas. Mhm. Und ich habe halt einfach gesagt, wenn, es ist ja genauso wie wenn du zum Beispiel einen Sparkling machst, alkoholfrei, wo einfach die Kohlensäure nochmal einfach den ganzen Wein übertüncht dann wieder überlegt vom Geschmacklichen her. Und wenn du den dann kalt genug servierst, dann hast du auch relativ schnell das Gefühl, als hättest du einen normalen Schaumwein. So, und jetzt beim Grauburgunder, wo ich gesagt habe, wenn, dann mache ich es mit dem Produkt, was für mich einfach das wichtigste Produkt ist, in meiner ganzen Range von allen Weinen, die ich mache mittlerweile, ist es halt, wir sind in einem Prozess, der sich einfach auch mit der Technik auch einfach weiterentwickelt.
Aber ich glaube, das wird doch bei dir auch so sein, dass wahrscheinlich, also ich habe immer das Gefühl, das ist Hamburger gleich Grauburgunder, oder? Ist es nicht so schon das
dominierende? Ja, Getränk? Es ist immer noch so, klar, weil es am wenigsten wehtut, weil du am wenigsten erklären musst. nicht so viel Frucht, nicht so viel Säure, nicht meistens kein Holz. Ist ein No-Brainer. Das war, glaube ich, früher auch Pinot Grigio, ja, also und das musste irgendwo aus dem Friaul oder aus dem Veneto sein und das ist eben jetzt schon anders, also das ist bei euch nochmal anders, Holger, wenn du Richtung München bist, da ist man einfach auch durch die geografische Nähe, fühlt man sich dem Gardasee viel näher verbunden.
Ist auch nach wie vor ein Thema, also da bin ich ja eher mit dem Grauburgunder noch auf einer Mission gegen den Luganer.
Ja, genau. Und das hat in Hamburg, glaube ich, jetzt nicht zum Beispiel, hat Luganer in Hamburg eher weniger Relevanz. Und so ist es schon sehr regional abhängig. Und wenn du jetzt in der Pfalz bist, dann trinken die ganz normalen Riesling shoppen und das würde in der Hamburger trinkt dann eher vielleicht jetzt nicht so viel.
Nur während der Spargelzeit.
Ja, aber bei den alkoholfreien Weinen ist es so, um da zurückzukommen, ist es glaube ich schon so, dass diese Aromarebsorten, wie du richtigerweise sagst, Holger, natürlich ein bisschen mehr hergeben. Aber es gibt ja auch viele Leute, die keinen Sauvignon Blanc mögen, die mögen auch keinen entalkoholisierten Sauvignon Blanc, weil sie einfach nervt. Dieses sehr aromatische, dieses laute, dieses parfümierte. Wir, glaube ich, wir alle in der Branche müssen quasi das lernen als komplett neue Kategorie. Ich tue mir manchmal sogar auch schwer mit dem Wort Wein, weil ist es dann noch ein Wein?
Oder das hat ist ja sowas das mit Thema Wein? Mit dem deutschen Weinrecht.
Ne? Ja,
Du darfst eigentlich auch nicht draufschreiben, also der kommt jetzt aus der Pfalz, die Trauben dafür und sowas, aber das deutsche Weinrecht, es ist eigentlich kein Wein in dem Sinne und deswegen halt auch dieses Thema. Grauburgunder Angabe, wo es herkommt und sowas, das ist halt alles deutsches Weinrecht.
Ja. Und das Stück wird auch gut, dass es so streng ist, weil die Leute immer Schmu versuchen zu machen, wenn die Leute nicht dahinter sind, ja. Also, und von daher, und es gibt auch dieses Made in Germany, Produktversprechen, dass gerade bei diesen Sachen oder bei Honig oder gibt viele Dinge, die auf der Welt überall hingeschickt werden, weil die Menschen dann glauben und vertrauen, dass da wirklich nur das drin ist, was da draufsteht. Wie sieht es mit dem Zucker aus? Da war ich mir nicht so sicher, weil du hast eine relativ gute Säure, aber ein bisschen Zucker ist da schon auch drin, um es einigermaßen. Ja. Wie viel Gramm Zucker, weißt du das?
Wir sind jetzt bei 4,5 Gramm.
Ja, okay, aber das ist, was wir eigentlich auch gelernt haben, dass es früher oft schon Richtung 10 war, dass es auch weniger geworden ist, dass die Leute das einfach nicht so wollen in diesem Prozess. Da hat der Markt das auch gemerkt. Super Ausstattung. Ich finde es auch gibt es ja nicht bei unserem Partner Havesco, muss man auch dazu sagen. Den gibt es im Onlineshop bei dir, enoteca.de.
Genau.
Ja. Was kostet die Flasche?
12,95.
Okay. Das ist auch so, also 10 gekostet, ich glaube, bis 15 sind Leute so bereit, mit einer relativ geringen Barrierenschwelle da einzusteigen. Alles, was drüber ist. Schloss Johannesberg hat einen alkoholfreien Wein gemacht, wurde den Top-Wein gereift, reingehauen und der hat dann irgendwie 50 Euro gekostet. Aber 800 Flaschen haben sich schnell verkauft, aber das ist nicht die Regel. Also die Leute sind einfach noch nicht so bereit, einfach für alkoholfreien Wein viel mehr auszugeben als bis 15 Euro.
Naja, ich habe neulich mal den Jochen Dreißigack, der war ja auch schon mal hier bei euch, habe ich mich mit ihm unterhalten, wie der Durchschnittspreis der Deutschen eben halt auch so ist. Und ich glaube, der war bei 2 oder 3 Euro.
Ja, 3,09 Euro oder so sind
die. Ja, genau. Also von daher muss man ja sagen, da sind wir ja sowieso far away von dem, was der Durchschnittsdeutsche eigentlich ausgibt. Aber ich bin mir sicher, dass die Hörer in dieses Podcast da eine andere Preisgrenze haben.
Denke ich auch, aber Jochen Dreißigacker ist ja kein Freund von alkoholfreien
Wein. Nee, gar nicht. Habe ich mit ihm schon oft drüber gesprochen. Eigentlich sehe ich ihn meistens immer nur einmal im Jahr. Und
auf der OMR.
Auf der OMR, ganz genau. Ja. Und da reden wir eigentlich fast immer drüber, ob es sich da jetzt mittlerweile mal was geändert hat. Und er sagt eben, er sieht nicht diesen, also er sieht eben halt, dass dieses Thema Zuckerzusatz und was man da eben halt macht und dieses Verfahren und allem drum und dran, er findet da ist einfach keine gute, für ihn ist das bisher noch keine gute Alternative. So. Wobei, ich bin ganz gespannt, ich werde ihn ja im Mai wiedersehen bei der OMR und bin mal gespannt, wenn ich mit ihm mal das Thema Osmoseverfahren mal bespreche, weil ich finde schon, das kennt ja jeder, was so eine erhitzte Karotte schmeckt, nicht mehr wie vorher, wie eine frische Karotte, sage ich mal sowas. Und ich finde, das ist eben halt genau das, was die alkoholfreien Weine bisher auch immer alle so ausgezeichnet hat. Die haben immer dieses veränderten Geschmack und irgendwie so, ich finde auch so eine ganz unterschwellige Muffigkeit, nenne ich das immer dann so ein bisschen so. Ich meine, ihr habt euch das ja komplett durchgetestet. Und ich finde, das ist zumindest das, was mich jetzt hier überzeugt hatte, dass wir das nicht so haben, sondern dass wir wirklich so dieses, Holger hat es am besten gesagt, also wie eine Weißweinschorle, ohne Kohlensäure. Also ich finde, das ist einfach eine leichtere Variante. Und ich finde, das ist das Schöne. Ja.
Wie schmeckt dir denn eigentlich der Wein? Was?
Ja, also ich finde, in der Nase ist es eben klar Wein. Ja. Wir hatten auch viele Produkte, wo du sagst, so, weiß ich nicht, ist es Wein? Und wir hatten natürlich auch gerade im Sparkling-Bereich gibt es viele Sachen, die eben versetzt sind mit Tees, mit Zitrone, genau. Limone, bla bla bla, die aus meiner Sicht mit Wein schon gar nichts mehr zu tun haben. So, ja. Also das finde ich in der Nase schon, was am Gaumen ist, ist immer diese Vollbremsung. Also du erwartest irgendwas und dann ist sofort dann zu Ende. Der Kopf muss es umstellen. Und das ist es bei diesem einen Wein, wo man sagen kann, ich weiß nicht, ob das der Gradmesser ist, aber mir geht es wie dir. Ich trinke quasi ein Glas und denke, ach, ich mache ein Glas und dann denke ich mir so, aber irgendwas ist anders, ich spüre ihn noch nicht. Ja? Also ich glaube, wenn man das hinkommt, und ich glaube, wir sind ja in den letzten 3 Jahren wirklich Riesenschritte gegangen in dem Bereich. Ja?
Genau, das ist das, was ich ja meine. Es ist ein Prozess.
Ja.
Und es ist ein Weg, auf den wir uns zusammen gemacht haben mit dem Produkt. Weil wir kennen uns ja jetzt auch nicht seit gestern und kennen uns schon ein paar Tage. Ja. Ich habe eine Kompetenz in Alkohol, also Wein mit Alkohol. Ja. Und so ist ja letztendlich auch die Partnerschaft und oder das ganze Thema mit und durch Nils eigentlich auch entstanden. Und deswegen machen wir es halt auch zusammen, weil Nils hat halt einfach die Kompetenz.
Aber ich kann dir als Gastronom noch mal etwas dazu sagen. Ich habe ja den Wein jetzt auf meinen Lesungen zu meinem Buch immer mal ausgeschenkt. Und ich hatte das jetzt hier mit Soraya Kühne, ich glaube, die kennst du auch, die hatten wir das dann organisiert und hatten wir dann insgesamt 15 eigentlich fast nur Frauen und 2 Männer, sage ich mal so, dann bei dieser Lesung da. Und da habe ich dann 12 Flaschen Wein hingebracht. Und wir waren da 2 Stunden und die wurden alle ausgetrunken. Mhm. Das heißt also, das Interessante ist, dass die Leute tatsächlich mehr davon trinken, weil sie eben halt, weil er leichter ist, weil man ihn halt gut wegtrinken kann. Also gastronomisch gesehen kannst du viel mehr Gläser Wein verkaufen.
Das stimmt, ja.
Aber ist das eigentlich dann gesünder? Also ich meine, ne, hat keinen Alkohol, aber er hat vielleicht andere Dinge, die auch nicht gut sind?
Naja, Zucker ist einer der wichtigsten Entzündungsbringer sozusagen. Mhm. Das heißt also, wir altern in erster Linie wegen Entzündung im Körper. So. Mhm. Und Entzündungen können entweder durch Nahrung oder eben halt durch Stress produziert werden. Mhm. So. Und von daher ist natürlich große Mengen an Zucker zu sich zu nehmen nicht gut. Deswegen finde ich es eben halt auch gut, so gut, dass er so niedrig im Zucker ist. Ja. So. Aber wenn du grundsätzlich fragst, was ist besser, Wasser zu trinken oder ein Getränk, in dem auch Zucker enthalten ist, dann ist Wasser besser.
Klar, aber gut, wenn man jetzt sagt, also dieser Wein, der hat ja mal Alkohol. Also ja. Wenn man den jetzt mit Alkohol trinken würde, ist er definitiv ungesünder als dieser Wein?
Mit Alkohol ist er definitiv ungesünder,
okay. Ja. Okay. Also er hat jetzt nicht irgendwie andere Stoffe oder...
Nein, der ist ja nicht verändert sonst.
Okay.
Ist ja einfach nur durch dieses Membransystem letztendlich durchgelaufen, was im Prinzip den Alkohol...
Genau, aber trotzdem wird der Wein natürlich verändert. Er hat eine höhere CO2-Bilanz, weil er natürlich mehr Aufwand betrieben wird als im Ursprung. Und am Ende
das ist wieder ein anderes Thema.
Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde es spannend, ich finde es gut, dass ihr es macht. Das meine ich ganz ehrlich nicht, weil ihr gerade da seid, sondern weil ich glaube, dass das ein Ansatz sein kann, ist ein bisschen aus dieser, wir haben natürlich auch Etiketten gesehen und Namensfindungen in unserer quasi Welt, wo wir auch gesagt haben, so wow, das ist vielleicht Produkt gar nicht so schlecht, aber das Packaging ist ziemlich mies und ich finde, das ist hier so, wo man sagt, das kann vielleicht auch so ein bisschen Lifestyle, das ist also jetzt dann gar nicht so spießig, es wirkt jetzt aber auch nicht so ganz abgedroschen, es heißt jetzt auch nicht irgendwas mit alkoholfrei oder irgendwas mit, hatten wir mit Katze oder
Free Friday oder was war das noch?
Irgendwie? Das hatten wir auch, ja, aber wir hatten auch, das war gar nicht so schlecht, mit irgendwie so einem Kätzchen im Schoß oder so, keine Ahnung. Ja. Also und das mag ich und ich finde es auch, wenn es eine Marke ist, ja, dass man sagt, das ist eigentlich der Jahrgang ist dann wurscht, was habt ihr nicht mehr den 23er, der war doch so gut, so hoch bewertet, sondern man vertraut dann quasi dem Brand mehr als dem Inhalt, wenn man weiß, das schmeckt mir, das holt mich ab, das wird so gemacht. Dann finde ich es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansatz. Und
für mich ganz, ganz wichtig, die Überschrift, die Headline Enotheca and Friends, also Genuss von Freunden für Freunde.
Und vielleicht nur Herkunft kann man ja drüber reden, oder?
Ja, also ist es nur, wie gesagt, das deutsche Weingesetz, das sagt, sonst hätte ich es da drauf geschrieben, es kommt aus der Pfalz.
Okay. Genau. Mhm. Jetzt habe ich trotzdem einfach mal, also als ich gewusst habe, dass du kommst, habe ich Champagner eingeschenkt. Ich sage jetzt mal, weil wir uns kennen.
Danke dafür. Also.
Nein, aber dann weil ist es ja auch so, das ist vielleicht etwas, was du, oder wenn ich weiß, da kommt jetzt so ein versierter Mensch, freue ich mich, dir vielleicht etwas mitzubringen, was du vielleicht noch nicht so kennst. Ja? Und zum Beispiel hat das Champagnerhaus Gosset, die sind jetzt vielleicht auch nicht so bekannt, aber bekannt. Und die haben, und ich glaube, das sagt tatsächlich auch ein Wein, der nur für Habesco gemacht wurde, einen Rosé gemacht, der heißt 12 ans de cave à minima. Das heißt, mindestens 12 Jahre gereift oder 12 Jahre im Keller.
12 Jahre.
Genau, also nicht zwingend auf der Hefe, aber im Keller. Reinsortiger Chardonnay und trotzdem ist es ein Rosé. Und den habe ich jetzt mal mitgebracht. Kostet ein bisschen mehr als 11 oder 12,95.
Jetzt bin ich aber gespannt, wo die Rosé-Färbung herkommt, wenn es 100% Chardonnay ist.
Genau, also das darf ja dann auch beim Champagner.
Okay, diese berühmten...
Genau. Und es wird eben auch beim Champagner definitiv mit Rotwein kommt diese Roséfarbe rein. Also wirklich, da wird der Rotwein eigens gemacht dafür, meistens auch im Holz ausgebaut. Und das...
Also als Dosage hinten?
Oder? Das kommt vor, die Dosage ist nochmal was anderes, sondern das ist wirklich vor allem für die Farbgebung. Okay. Die gibt natürlich auch nochmal Charakter. Und
also das heißt, es ist von vornherein mit drin?
Genau, ja, okay. Genau.
Wonach riecht der für dich oder für euch? Wonach riecht der? Also ich finde, er erinnert mich total an Portwein in der Nase.
Also ich finde, es riecht ein bisschen nach Holz, also nach dem, als ob der Pinot Noir ein bisschen in dem Holz das auch gemacht hat.
Aber hast du nicht, ich finde, wenn ich da reinriechen würde, würde ich sagen, ich habe jetzt ein Portwein im Glas, 100%.
Also was, das ist ja was Oxidatives, wenn du das so, das hast du?
Ja, total.
Aber das kann ich nachvollziehen, kann ich komplett nachvollziehen.
Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Axel, woher hast du deine Weinkompetenz eigentlich?
Ja. welche sehr gute Frage.
Sehr gute Frage von,
ja, aber stimmt.
Von Michi. Ja. Ja, nee, ich bin ja damals, war ich der Techniker, also ne, Michi und Lars wollten einen Weinpodcast machen. Lars wollte einen Weinpodcast machen. Dann war er in der Hanse Lounge, hat dich reden gehört und dachte, das ist ja der Wahnsinn.
Den brauche ich.
Ja. Dann kam Michi zu uns und ich sollte die Aufnahme machen und ihr habt irgendwie gesagt, ihr braucht noch jemanden, der nicht so mit diesem Thema so oft ganz ja, so innig verbunden ist und das war dann ich, also jemand, der quasi die doofen Fragen stellen kann.
Ein Mann vom Volk.
Ein Mann vom Volk, genau. Ja, vielleicht
ja, aber das hast du ja oft, dass genau diese Person dann aber auch die richtigen Fragen stellen, was die Allgemeinheit interessiert, als wenn du nur so Fachidioten wie uns dann hast.
Ja, genau. Also ich frage mich manchmal, ob das in diesem Format so wichtig ist, weil ich glaube schon, dass Leute, die einen Wein-Podcast hören, sowieso schon so tief im Rabbit Hole sind, dass die, also die ganz basalen Fragen kennen die schon. Aber wenn wir manchmal Veranstaltungen machen, dann treffe ich auch Leute oder wir treffen dann Leute, die dann schon sagen, also wo sich dann schon zeigt, dass die halt sehr viel Ahnung haben, aber so ein paar Dinge eben auch nicht nachvollziehen können. So. Naja, aber das ist so ein bisschen meine Rolle. Aber ich könnte jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen. Also ich bin jetzt nicht begabt, was das Thema anbelangt. Also ich bin jetzt sensorisch nicht so wahnsinnig auf der Höhe und habe mich also nicht dahin entwickelt, wohin ich mich hätte entwickeln können. Was wir zum Beispiel an, na, wie heißt sie noch? Ich komme gerade nicht.
Ja. Du meinst unsere Hörerin aus Ingolstadt.
Ja, genau. Scheiße.
Ja. Nina
Meier, ja, genau. Wie gesagt, gestern viel getrunken. Genau, Nina Meier, das war für mich sozusagen so ein Aha-Moment, der etwas, also wo ich mir gesagt habe, okay, da hättest du sein können. Sie hat unseren Podcast gehört, ist dann halt mit dem Wissen aus dem Podcast die vierte beim Deutschen Wein-Champion geworden.
Und sie hat unseren Podcast aber dreimal gehört.
Ja.
Gehört, dann hat sie mitgeschrieben, dann hat sie die Weine nachgekauft, dann hat sie es mitprobiert, dann hat sie es nochmal zugehört, bei dem sie, das ist schon ziemlich strukturiert.
Aber es ist ja, aber genauso wie du sagst, jetzt mit der Sensorik oder sowas, ihr macht das ja schon auch ein paar Tage. Ich erinnere mich noch so genau an meinen zweiten Tag vor 20 Jahren in der Sommelier-Schule oder knapp 20 Jahre her. Thema Sensorik. Und auf einmal hast du halt 20, 30 schwarze Gläser vor dir, an denen du einfach nur riechst.
Mhm.
Und so geht's mal los. Und ich weiß es noch wie gestern, irgendwann nach einer Viertelstunde, 20 Minuten am 15. Glas oder sowas, wo du dir 100% sicher bist, du kennst es, aber weil du halt einfach in diesem Moment nur dieses eine Sinnesorgan, das Riechen, nutzt, kriegst du es vom Gehirn nicht adaptiert, was das ist.
Mhm.
Und irgendwann beim, ich muss jetzt lügen, 15., 16., 17. Glas, was es war, ich habe 10 Minuten da reingerochen und bin ja fast, das gibt's doch gar nicht, dass du jetzt nicht darauf kommst. Du kennst es, du hast es 100 Mal gegessen, mein Gehirn hat es in dem Moment nicht adaptiert bekommen. Nach 10 Minuten habe ich in dieses Glas reingeschaut und sehe diese Erdbeere da drin. Und ich kann dir ganz genau sagen, wenn irgendwo im Raum oder im Nachbarraum noch eine Erdbeere ist, ich rieche sie bis hierher. Hm. Also es ist so ein prägendes Ereignis. Und du weißt es selber, Michi, gerade wenn du zum Beispiel einen fruchtausgebauten Rosé hast, meistens hat er eine Erdbeerprägung.
Hm. Ja.
So, und das ist etwas, also mittlerweile...
Aber dann bist du dann doch Sommelier geworden.
Also ja,
du hast keine
sogar Klassenbester.
Du hast keine Erdbeere riechen können, aber...
Ich wollte damit sagen, das Gehirn adaptiert dann relativ schnell.
Ja.
Und deswegen einfach auch nur, wenn du sagst, so sensorisch vielleicht noch nicht auf der Höhe.
Ja.
Stell dir einfach, Michi soll dir einfach mal 20 Gläser, was die klassischen ausprägenden Aromen sind, schwarze Gläser hinstellen. Ja. Und das Gehirn adaptiert das so
aber schnell. Aber Axel ist schon wirklich gut. Und wenn du einen der ersten Podcasts nimmst und heute auch dein ganzes Sprechen und so weiter, auch wieder, das ist schon eine super Entwicklung. Das wissen auch die Hörer, weil uns viele auch dann irgendwann entdecken und dann zurückhören und uns das dann berichten. Also das ist schon so. Und am Ende des Tages verändert sich das auch ständig. Also wenn du jetzt den gleichen Wein, ich hatte so ein tolles Erlebnis, ich schenke schon mal den nächsten Wein ein. Ich war nämlich gerade auf der Wine Paris und dann war ich eingeladen an einem der Abende zu einem wahnsinnig tollen, sehr, sehr exklusiven Essen von Penfolds und dem Winemaker Peter Gago. Und wir sind einfach so, ich kenne ihn gut und so ziemlich alle an dem Tisch. Und dann gab es unter anderem, es gab 6 Jahrgänge Grange aus 5 Jahrzehnten, es gab Grange 2018. Und zwei Tage später, das war Dienstag, am Donnerstagabend, haben wir auch eine Verkostung gemacht mit so einer Gruppe und ich habe diesen Wein auch ausgesucht, 2018 Grange, und haben wir blind probiert mit einem Superblend Cabernet und Shiraz und noch einem Wein von Wasser Felix, ein Cabernet mit Malbec, alles 2018er, blind probiert. Und ich hatte vor zwei Tagen genau diesen 2018er Grange und, und in dem einen war sehr viel Cabernet und in dem anderen war überhaupt kein Shiraz. Glaubst du, dass ich das erkannt habe? Nein, ich habe es nicht erkannt. Ich also wie ich stand vor so einem vor und habe dann und die Kollegen der hat sich halt gefeixt und gesagt, Chef, ist lustig, wenn ich es vor zwei Tagen getrunken habe, dann muss ich da sage ich ja eigentlich ja ich, aber also es gibt eben diese Momente auch, wo man denkt, eigentlich habe ich es auf der Platte. Ich weiß, ich kann mich so erinnern, weil mich der Wein auch berührt. Der Wein hat mich nachhaltig quasi habe ich den gefeiert und habe gedacht, den will ich jetzt zwei Tage später wieder trinken, weil es so geil war und weg. Also ich die Weine waren mir viel zu ähnlich und deswegen ist das eine Momentaufnahme, die wir machen, logischerweise. Es soll vor allem Freude machen und ich glaube, wenn wir eine Sprache finden, auch bei unserem Podcast oder generell in unserer Branche, wo wir die Leute nicht verlieren in unserem wahnsinnig tief philosophischen, sondern es nahbar machen und versuchen, die Leidenschaft, die eben Wein auch machen kann, sonst verlieren wir noch mehr Leute und noch mehr Wein.
Ich wollte damit ja auch nur sagen, letztendlich, das ist so dieses Learning, was ich damals aus diesem Sensoriktag mitgenommen habe, dass das Gehirn doch wahnsinnig schnell adaptiert, wenn du es dann wirklich einmal mit riechen und sehen, dann merkt sich dieses Gehirn. Und auf einmal, nach diesem Tag, weil ich dachte, ich werde diese Sommelier-Prüfung ein Jahr später die Abschlussprüfung nie schaffen, weil ich einfach, ein Rotwein schmeckt nach Beeren und ein Weißwein schmeckt nach irgendwelchen Zitrusaromen oder sowas. Das war es für mich vorher, ehrlich gesagt. So, und aber dadurch, dass ich dann dieses bewusste Wahrnehmen...
Und dann kannst du es abrufen,
ne? Und dann auf einmal riechst du rein. Absolut. Und auf einmal riechst du es.
Genau,
Und das ist aber, das geht so schnell.
Dann lass mich doch mal als den erfahrensten Podcaster hier die moderative Brücke nutzen.
Gerne.
Was riechst du denn jetzt in dem neuen Glas?
Achso, warte mal, nochmal zum alten Glas, also zu dem...
Ja, muss ich sagen. Zum Champagner von Gosset.
Erstaunlich widerlich.
Mochtest du nicht den Champagner? Okay, kostet 120 Euro.
Krass.
Macht's auch nicht besser.
Gar nicht.
Okay. Es ist ja nicht immer eine Frage des Geldes.
Nee, aber für mich sozusagen genau das, was ich an Champagner nicht mag, so dieses muffige, dieses...
Ging das ja das klassische Brioche hat er gehabt und diese Hefetöne.
Also aber schon charakterstark.
Ja, Charakter. Also ein richtiger Charakter. Genauso, mir ging es genauso, weil wir hatten gestern meinen Buchlaunch und haben dann auch mit noch einem ganz banalen Wöffelico Rosé angestoßen. Und von daher habe ich den noch so ein bisschen. Und ich muss auch einfach wirklich sagen, auch wenn das jetzt nicht einer meiner Lieblingschampagner war, aber das war der einzige, der da war, der hat einfach mehr Frische irgendwie sowas so für mich gehabt, so im Vergleich zu dem.
Genau, aber genau das will er ja nicht, wenn er 12 Jahre quasi ist da die Reife. Genau. Und dann kann man total sagen, ist die
so. Und wäre jetzt auch zum Beispiel so ein Champagner, wo ich sage, den kannst du halt...
Wäre nicht so ganz widerlich. Wie bitte?
Nee, wäre jetzt zum Beispiel nicht meine Empfehlung zum Anstoßen vorweg, sondern den kannst du ja wirklich gut als Essensbegleiter benutzen. Ja,
und das ist vielleicht auch schon für Leute, die wirklich sagen, ich trinke nur Champagner an dem Abend. Ne?
Also, und am Ende des Tages ist es immer noch Geschmack. Und ob du jetzt weinaffin bist oder nicht, dein Geschmack muss ja nicht der gleiche sein, wie auch immer.
Völlig
also richtig. Ich trinke auch persönlich lieber einen schönen Blanc de Blanc, einen schönen frischen Champagner, der einfach, das Prickeln oder im Prinzip die Lust, also auch als Aperitif halt vorweg.
Also ich glaube, was es auf jeden Fall ist, es ist ein bisschen verkopft, dieser Champagner. Es ist jetzt nicht einfach mach auf, schenk ein und alle sind happy, sondern wir fragen auf.
Wir fragen auf.
Genau. Was macht für dich die Qualität dieses Champagners aus? Also was
die Qualität ausmacht, ist, dass es mindestens 12 Jahre alt ist. Das heißt, und das muss man
mal Gedanken machen.
Und das muss man auch bezahlen, weil das ist natürlich einfach, das liegt also 12 Jahre im Keller. Das heißt, alles, was drin ist, ist also mindestens 13 oder älter. Ja, und das ist schon durch die Art und Weise, wie es gemacht wird, eben viel näher an einem Wein als an einem lebensfrohen, fröhlichen, prickligen Getränk. Mhm. Sondern es ist wirklich etwas, wo man sagt, ich habe dieses Salz, ich habe die Komplexität, ich habe ein bisschen das Brioche, aber nicht zu cremig, nicht zu breit, nicht zu opulent. Es ist von der Dosage mit 7 Gramm so in der Mitte, aber die Säure ist einfach gut immer beim Champagner, also diese ganzen Wöffelkurse, die immer so bei 9, 10 Gramm eher, 12 ist okay und ist auch trocken. Von daher die Flasche ist besonders, diese dicke Flasche haben sie schon ewig, diese sehr runde weibliche Flasche. Und dann ist es ein Rosé, der quasi von der Farbe ja auch eher sehr fast in dieses leicht kupferfarbene geht und nicht in dieses Erdbeerfarbene. Ja? Also das zeigt es auch schon, die Farbe zeigt eigentlich schon an, was ihr ein bisschen erwartet. Ist es mein Lieblingschampagner? Nein. Ja? Aber es ist schon besonders und dafür sind wir eben auch da. Ja. Was besonders ist jetzt dieser Wein, weil ich habe einen riesigen eingeschenkt von Weingut Dr. Birklin Wolf. Warum auch? Weil es einen neuen Besitzer oder einen neuen Chef gibt auf dem Weingut, der jetzt erstmals in der Öffentlichkeit auftrat in Paris und da habe ich ihn auch gleich getroffen. Philipp Ozores heißt der. Bettina von Birklin Goraze hat nun selber keine Kinder und das ist ihr Neffe, also von ihrer Schwester der Sohn und der hat, sie haben also einen Prozess, der hat früher so eine Wohltätigkeitsfirma gearbeitet und der hat also gesagt, er nimmt das gerne an und macht dieses Weingut weiter, das es gibt seit 1500 irgendwas, frage mich nicht, ja.
Lange
und er ist total sympathisch, hat sich komplett eingefuchst, kannte sich super aus, hat gereifte Sachen mit großem und tatsächlich hat Havesco einen eigenen Riesling gemacht aus zwei unterschiedlichen Ortslagen, aus Wachenheim und aus Rupertsberg, also einen Wein, den es so nicht gibt. Mhm. Und den wollte ich euch einschenken, weil es auch schon ein bisschen gereift ist, 2021, ganz bewusst, weil ich einfach Nicola Libelli, den Kellermeister, liebe. Ich war im April letzten Jahres dort. Ich finde, die Weine sind super. Und was mir auch wichtig war, ist auch beim anderen so, einer Pioniere der Nachhaltigkeit. Ich sage jetzt mal, das ist doch etwas auch, was mich schon auch beschäftigt. Nils, und ich glaube, auch da kann man schon unterscheiden, was man eben trinkt, wo man sagt, die haben Bienenhotels gehabt als erste in Deutschland, da haben die Leute darüber gelacht und haben gesagt, was soll denn was ein Bienenhotel, will mich verarschen. Ja, und mittlerweile kennt man die Rolle der Biene, die Wichtigkeit und einen gesunden Boden zu haben, dass das die Basis ist, um überhaupt wirklich einen Wein zu machen, der dann möglichst wenig Chemie und Technik braucht, um trotzdem stabil zu sein und ja, bekömmlich. Mhm. Und das bei 12 Alkohol. Mhm. Ja. Aber was riechst du, war die Ausgangsfrage an Holger, ne?
Ja. Lustigerweise, jetzt dreimal reingerochen, ich habe parallel zu unserem alkoholfreien Pinot Gris.
Tatsächlich. Ich weiß gar nicht so genau, ich habe so irgendwie, du hast eben die Portwein-Assoziation, ich hatte ganz kurz so eine leichte Gin-Assoziation, als ob da so eine Wacholderbeere drin wäre. Aber also auf jeden Fall, beerig hast du ja sowieso schon, nee, stimmt gar nicht. Du hast gesagt, rot ist beerig und weiß ist Zitrus, aber ich habe tatsächlich, ich habe irgendwie, habe ich das Gefühl, dass da irgendwie ein bisschen Wacholder wäre.
Ich habe so ein bisschen Apfel, ich habe ein bisschen Quitte.
Ich war also eher so ein roter Apfel eher. Also das, was du sagst, das Rotfruchtige habe ich auch. Und dann aber auch so Pfirsich, also richtig saftig, Steinobst auch, gar nicht so karg. Und ich finde es eine sehr, sehr schöne Energie am Gaumen. Also richtig Zug, richtig eine Kraft auch.
Aber ich hatte ihn nie als Riesling erkannt.
Wie toll, weil viele suchen eigentlich Weine, die so nicht so krass nach Riesling schmecken.
Ja.
Obwohl das natürlich tolle Lagen sind da in Wachenheim und auch in Rupertsberg, Hohe Burg und Rechbechel, Goldbechel und Gerümpel und so weiter. Das sind tolle Premier Grüß und auch die Basis ist bei Birklin echt immer auch schon sehr gut. Kostet auch immer schon ein bisschen was. Ein Wein kostet 20 Euro. Das ist also auch schon für ein relatives Einstiegslevel nicht wenig Geld, wenn man weiß, Durchschnittsflasche.
Genau, und wie wir es vorhin hatten, er überspringt diese 15-Euro-Grenze.
Ja. Aber in der Gesamtmache, also ich hätte damit sehr viel Freude, wenn mir das jemand einschenkt.
Total. Ja. Und das ist aber auch vor allem, also warum, ich mag Riesling eigentlich genau ganz gerne, weil er eben halt so ein bisschen piekst, sage ich immer so. Also dieses, und deswegen finde ich ihn, also gerade bei so Spargelessen oder sowas, ist das eigentlich meine bevorzugte Wahl. Und das ist jetzt so ein Wein, den kann ich den ganzen Abend gut trinken, während ich diesen, ich sage jetzt mal, leicht pieksigen Riesling,
dadurch ist Säure nicht im Vordergrund.
Ja, genau. Den hast du eben halt wirklich gar nicht. Also den kannte man wirklich guten Gewissens den ganzen Abend trinken.
Mhm. Axel, was sagst du? Ja, mir schmeckt er auch gut. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum, aber er ist irgendwie so.
Aber nochmal, ich habe so ein paar
Noten. Er ist schon so ein bisschen rund.
Von unserem, ne?
Also,
Pinot.
Also ich finde, er hat schon so eine Frische und man merkt, dass er jetzt. Dass es jetzt kein super Topwein ist, aber er ist schon so ein bisschen Ja, eine runde Sache, so ein bisschen.
Meinst du, dass er so ein bisschen so eine Eleganz hat oder ja, schon so ein bisschen eine Grandezza, also, so was?
Nee, also
so Adeliges?
Ja, nee, also es driftet nicht irgendwie auseinander, sondern es ist schon so alles so ein bisschen ineinander geflossen. Ne? Das geht, glaube ich, noch mehr, wenn das jetzt vielleicht noch älter wird, aber.
Ich finde ihn gefällig und nicht trivial.
Ja, völlig, dass das gut aussieht.
Lassen wir genauso stehen. Ja. Und jetzt habe ich noch einen Wein mitgebracht aus meiner österreichischen Heimat. einen Sauvignon Blanc von Weingut Thement. Die Monika war schon ja mal bei uns zugeschalten. Die sind mittlerweile auch schon länger Demeter zertifiziert, sind auch wirklich in Österreich auch eins der Weingüter.
Das man kennt.
Das man kennt und die eben auch in diesem Nachhaltigkeits-Bio- Demeter-Bereich unterwegs sind, in einer Region, wo es nicht ganz so einfach ist. Wenn der Steiermark ist, relativ viel regnet und dann hast du einen ständigen Pilzdruck. Ja, aber sie haben also relativ steile Lagen dann doch da, den Zierig hoch. Es ist immer ein bisschen Wind und ja, dafür ist es dann prädestiniert. Dieser Wein, der hat irgendwann diese steirische Klassik, die wir noch quasi gelernt haben, abgelöst. Der heißt Kalk und Kreide, den gibt es seit ein paar Jahren. Sehr, sehr erfolgreich. Auch der kostet knapp unter 20 Euro. Wollte ich mitbringen, um was Fruchtiges, Fröhliches nochmal zu haben. Ich wusste ja nicht, wie ernst das wird, auch mit dem Thema Nils, bei dir. Wenn ich dich jetzt, werden wir da schon reinriechen. Was sind denn so, weil wir haben Clemens Riedl zum Beispiel, war bei uns schon öfter und sagt eben, weißt du, das Wichtigste ist Schlaf und erst dann kommt Ernährung und erst dann kommt Sport. Ja, was ist denn deine Konklusion, nachdem du so viele Experten interviewt hast, quasi, was nicht ersetzt, dass du das Buch kaufst, aber.
Nein, eine andere Reihenfolge. Ich würde tatsächlich eine andere Reihenfolge setzen.
Okay.
Und wir Deutschen lieben ja Versicherungen, so. Weißt du, wir sind das Land mit den meisten Versicherungspolicenarten der Welt. Mhm. Und ich glaube, die beste Versicherung für ein langes, gesundes Leben ist erstmal eine gute Muskulatur. So, das heißt, das kann sich auch jeder erklären, jetzt mal, wenn man die Biochemie einfach mal rauslässt, weiß man, dass wenn man sozusagen nicht mehr genügend Muskulatur hat, die einen alleine die Treppe hochbringt oder alleine sozusagen aus dem Bett kommen lässt, dann weiß man, dass das Ende irgendwie vorprogrammiert ist. Und das ist ja auch das, was man ganz häufig auch mit dem Begriff Altern zusammenbringt, ist ja Gebrechlichkeit. Mhm. So, und es ist tatsächlich so, diese Zahl finde ich wirklich schockierend hoch, wenn du über 65 Jahre alt bist und stürzt und dir was brichst, so diese klassischen Oberschenkelhalsbruch oder irgendwie sowas, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann stirbst innerhalb der nächsten 12 Monate bei 33%. Mhm. Das heißt also, jeder Dritte über 65, der einen Sturz hat, verstirbt dann.
Krass.
Ja, und das liegt eben halt daran, dass das ganz häufig diese Stürze damit einhergehen, dass schon eine gewisse Gebrechlichkeit da ist. So. Mhm. Und wenn dann eben halt schon sowieso so wenig Muskulatur da ist, die dann durch diese Ruhe, die man dann hat, diese Bewegungsunfähigkeit nochmal weiter forciert wird, dann geht es eben halt nochmal steiler bergab. Mhm. Deswegen, die beste Versicherung, die du haben kannst, ist eine gute Muskulatur. Der Hauptgrund, warum wir altern, sind Entzündungen. Das hatte ich schon gesagt. Entzündungen können entweder durch eben halt die falsche Ernährung oder durch Stress entstehen. Das heißt also, das ist der Grund, warum wir altern. Und der Grund, warum wir nicht altern wollen, ist eben halt in erster Linie, dass du eben halt Lust aufs Leben hast. Und deswegen sage ich immer, dass das Thema Neugier eigentlich einer der wichtigsten Schlüssel ist. Das heißt, solange du neugierig bleibst, Lust aufs Leben hast, offen für neue Themen hast, offen für neue Weine, für vielleicht auch mal offen für alkoholfreie Weine, für alles so. Alle Menschen, die Podcast hören, sind per se wissbegierig, sage ich mal sowas. Von daher kann man jetzt einfach schon mal sagen, dass alle die Hörer von diesem Podcast einfach da auch nochmal einen positiven Punkt haben. Das heißt also, Neugier ist das, was uns am Leben hält.
Das ist schlecht. Schlecht. Ich bin echt nicht neugierig.
Also ja. Du hast dich nicht gefreut, dass wir heute hier kommen?
Doch. Da habe ich, also das ist jetzt ein bisschen auch zu hart ausgedrückt, aber ich merke an mir so, zunehmend vielleicht wird das auch nochmal besser, das hoffe ich. Dass mich Dinge einfach auch nicht mehr so interessieren. Hm. Also, das ist,
aber
das ist nicht gut. Aber ich habe gestern auch erzählt. So. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo ich so denke, oh, Alter, dieses Instagram, das geht mir so am Arsch vorbei. Also es ist so.
Es wiederholt sich auch alles. Und genau die ganze Diskussion, die ja jetzt auch stattfindet mit Beschränkung für Kinder und alles. Also ich meine, das Leben findet nicht im Internet statt.
Ja.
Also,
ich meine, für viele eben doch, ne? Also,
ja, eben, ja. Das ist ja das Problem.
Ja. Ja.
Das ist ja das Problem. Aber das wahre Leben findet halt draußen statt.
Genau.
So,
genau.
Und das sind ja auch die Sachen, wie gesagt, Nils hat diese Idee von dem alkoholfreien Wein oder mit dem Namen Longevino, eine Anlehnung zu seinen Themen halt bei mir gepflanzt. Und ich bin halt dadurch, es war halt irgendwie im Kopf verankert und ich habe mich an dieser Idee halt irgendwie langgehangelt und war dann wissbegierig, kriege ich das nicht auch hin und kriege ich es nicht besser hin?
Ne? Genau. So, und da geht es gar nicht um besser oder schlechter, weil das ist wie am Ende des Tages, Geschmack ist individuell und über Geschmack kannst du nicht streiten. Ja. Der eine hat den Geschmack, der andere hat den Geschmack. Du kannst halt einfach nur dich an dem Thema entlanghangeln, genauso wie jetzt beim Champagner oder sowas. Der ist halt mit einer gewissen Idee gemacht worden, 12 Jahre alt und da steckt Arbeit dahinter, Kapitalbindung, alles Mögliche. So, und das war die Idee am Anfang. Der muss nicht jedem schmecken. Der wird auch nicht jedem schmecken. Ja, ja. Und das ist das, hier versuche ich natürlich, haben wir uns auf einen Weg gemacht, etwas zu schaffen, was, wie du auch richtig sagtest, Wein oder wie auch immer, es ist ein Wein, es ist ein leichter Wein, wie ich ihn heute beschreiben würde, aber es ist ein Produkt, das auf dem Weg ist. Mhm. Und das ist eigentlich die schönste Aussage dazu.
Ja, und da hast du halt die Motivation gehabt und also hast dich da irgendwie, ne, du hast das angestoßen und du hast gesagt so, bam, so, das ist wieder
wahrscheinlich... Ja, und mein Thema von Freunden für Freunde. Ich verbringe Zeit mit meinen Freunden und da sind wir wieder bei diesem Thema, soziale Kontakte, ne, Austausch, wir haben Spaß daran, wir tauschen uns darüber aus. Und ich nehme natürlich durch Nils auch wahnsinnig viel, jetzt auch mit dem Buch, wir haben unser eigenes Kapitel für unseren Longevino. Ja, wir haben uns da gemeinsam auf den Weg gemacht und ich nehme halt so viel auch von Nils mit und auch meine Erfahrungen durch ein Jahr mal alkoholfrei zu sein und sowas. Es macht was mit dir.
Ja, ja, das ist geil. Also ich habe am Anfang von meinem gestrigen Trinkerlebnis erzählt und da sind auch viele Denkanstöße gekommen. So, ne? Also und beim Wein, ne? Also beim alkoholischen Wein und in so Freundschaften. Und also das ist glaube ich cool. Also so ein Austausch kann mich wieder zurück ins Leben führen, was das Interesse
anbelangt.
Die Wissbegierigkeit.
Nils, ich hätte noch eine, ich weiß nicht, ob das eine philosophische Frage ist, aber ich sage jetzt mal in meinem Beruf, und du warst ja, als du vorher noch in Hamburg gelebt hast, oder auch Mitglied der Hanse Lounge, deswegen kennen wir uns auch schon lange. Und ich sehe jetzt...
15 Jahre mit
dir. Ja, wunderbar. Also ich sehe halt quasi... Oder wir werden, die wir dort arbeiten, auch mit unseren Mitgliedern zusammen alt. Ja, und viele sind einfach auch schon älter. Und ich sehe dann auch, wie viele so alt werden und sehe eben Demenz und sehe körperliche Schwierigkeiten und Inkontinenz und alles, was dazu kommt, was auch nicht schön ist. Aber jetzt bist du so, und ich frage mich dann manchmal, jetzt ehrlich, wenn ich jetzt, weiß ich, irgendwann habe ich gelesen, meine Kinder sind 2007 und 2009 geboren, beides Mädels, dass wenn die in dem Alter quasi oder in diesen Jahren geboren sind, da wird jede zweite Frau wird im Schnitt 100. Ne? Also ja. Das gab es da mal, wie ich das gelesen habe. Jetzt frage ich mich, wenn ich sagen würde, ich werde vielleicht 85, ja, und aber durch einen nicht gesunden Lebensstil, weil ich Wein trinke, weil ich zu wenig Sport mache, weil ich fettige Dinge esse, keine Ahnung was, zu viel Zucker, sagt mir jemand, da wirst du nur 82. Dann weiß ich nicht, was ich vielleicht lieber werden würde. Vielleicht 82 in einem Lebensstil, wo ich sage, ich habe mein Leben schön gelebt mit vielen schönen Momenten, oder 85 oder 87 und die letzten 6 Jahre. Und das erlebe ich auch, dass Menschen zu mir sagen, ein sehr harter Satz, wäre ich doch schon gestorben. Meine ganzen Freunde sind nicht mehr da. Ich fühle mich manchmal einsam. Ich komme noch, oder na, ich habe, alles tut mir weh quasi. Ich sehe nicht mehr gut. Ich bin aber noch klar in der Birne, aber alles andere funktioniert nicht mehr. Also wo ist denn diese ganz große Motivation oder was kann denn passieren oder warum ist das auf einmal so gehypt, dass man sagt, ich will unbedingt an diesem Leben festhalten? Haben wir Angst vorm Sterben? Mehr, ist es das ein Grund? Oder? Sorry,
jetzt. Nein, das sind ganz viele Fragen, die du da aufhörst und ganz viele Punkte, die du da machst. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich den ganzen Podcast noch mitfüllen. Aber um es dir vielleicht eine schnelle Antwort zu geben, ich bin hundertprozentig bei dir. Das heißt also, der erste Satz in meinem Buch ist, ich hasse Longevity. Und warum? Weil ich finde, das Leben muss sich immer noch nach Leben anfühlen. Und ich möchte kein Leben verlängern, das sich nicht mehr so nach Leben anfühlt. Und deswegen finde ich, ist dieses Wort Langlebigkeit einfach schon mal das ganze ganz falsche Wort. Deswegen, ich habe jetzt schon quasi jetzt eine neue Marke angemeldet, die heißt Nowevity, weil alles, was wir haben, ist der jetzige Moment. Und wenn wir den jetzigen Moment so zelebrieren wollen, wie es für uns richtig, sich richtig anfühlt und gut ist, dann sollten wir das auch tun. Und darüber schreibe ich eben halt auch genauso. Deswegen sage ich auch immer, dieses Buch ist frei von Dogmen. Und das, was du jetzt gerade eben halt sagst, du bist bei so vielen klassischen Dingen, was die Leute mal glauben, was sie tun müssen, um ein längeres, gesundes Leben zu führen. Aber
vielleicht tust du einfach auch schon ganz viele Dinge, die für dich einfach gut und richtig sind. Und da kommen wir wieder zu dem sechsten Kapitel, gute soziale Kontakte. Ich glaube nicht, dass du einen Mangel oder dass du ein Problem der Einsamkeit hast. So. Darüber hinaus ist es eben halt auch so, dass ich auch wirklich explizit davon spreche, dass man sagt, okay, sei immer offen für die drei Fs. Freunde, Familie und Fremde. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die ersten beiden Fs mit der Zeit sich tatsächlich reduzieren, ist relativ hoch. Deswegen finde ich es immer auch schön, Freunde aller Altersgruppen zu haben. So, und deswegen wieder die Neugier. Neugier auf andere Menschen, Neugier auf andere Personen. Weil dadurch, also ich bin jetzt nach Berlin ja gezogen und die meisten meiner Freunde sind alle Mitte 30. So, die habe ich mir jetzt nicht nach Alter ausgesucht, aber es ist eben halt so, weil sie irgendwie ganz gut zu mir und meinem Mindset passen. Mhm. So. Und deswegen glaube ich eben halt, dafür offen zu sein. Das, was ich aber finde, was viel wichtiger ist, ist, dass man sieht, dass jeder von uns Dinge machen kann, die keinen großen Aufwand bedeuten und trotzdem einen großen Einfluss auf die Langlebigkeit haben. So. Und da hat Lars Heider jetzt zum Beispiel in dem Interview, der heute leider nicht dabei ist, das auch aufgenommen, dieses, was ich immer sage, mach eine Liegestütze am Tag. Du sagtest eben gerade, du machst nicht genügend Sport. Mhm. Aber dieser Satz, if you don't use it, you lose it. Entschuldigung, verfalle immer ein bisschen ins Englische, aber es hört sich im Deutschen nicht so gut an. Mhm. Das heißt also, alles, was du nicht benutzt, verlierst du irgendwann. Mhm. Das kennen wir alle von den Fremdsprachen, die wir vielleicht mal irgendwann in der Schule gelernt haben. Mhm. Das heißt also, wenn du sie nicht mehr anwendest, verlierst du sie. Mhm. Wissen, was du nicht mehr anwendest, verlierst du sie. Muskulatur, die du nicht nutzt, verlierst du.
Aber mit einer Liegestütze?
Ja, und jetzt kommt eben halt der Punkt.
Ja.
Wenn du sagst, eine Liegestütze mache ich von heute an, wo du diesen Podcast hörst, jeden Tag, morgens als erstes. Aha. Da werden jetzt die Sportwissenschaftler aufschreien und sagen, nein, nicht unaufgewärmt. Ja. Die Leute sagen, ja, nein, wenn du krank bist, auf gar keinen Fall Sport machen. Ja. All diese Sachen. Da kann ich dir sagen, wenn du eine Liegestütze in Ruhe ausführst, wird dir weder irgendwelche Schmerzen dann irgendwie damit produziert werden, noch hast du irgendwelche kardiologischen Vorfälle, noch sonst irgendwie was. Ja. Diese eine Liegestütze gibt keinen Grund, warum die du nicht jeden Morgen machen könntest. Aha. So, und jetzt kommt der Punkt. Sagst du, diese eine Liegestütze wird das da jetzt irgendwie nicht ändern? Nein, tut's auch nicht. Aber es ist erstens ein Signal an deinen Körper, dass du sagst, hallo Muskulatur, ich brauche dich noch. Mhm. Zweitens sind die wenigsten Leute, die dann schon mal unten auf dem Boden liegen, machen nur eine. Mhm. So. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, es gibt Tage, da mache ich 10. Mhm. So. Das ist für mich die wahrscheinlich unterste Grenze. So. Es gibt Tage, da läuft es irgendwie richtig gut, da mache ich 60. Mhm. So. Aber ich mache es jeden Tag. Mhm. Selbst wenn ich erkältet bin. Selbst wenn es mir schlecht geht. Ich mache diese eine Liegestütze, ist nicht verhandelbar. Mhm. Und das ist so das, wo ich sage, das ist so niedrig von der Schwelle, dass es eigentlich jeder machen kann. Mhm. Und es macht einen riesen Unterschied. Ich habe damals, als ich angefangen habe, für den Lanzerhof zu arbeiten, habe ich schon dieses Ritual der Liegestütze morgens gehabt. Und die haben mit mir ein Check-up gemacht und ich war damals nur Ausdauersportler plus morgendliche Liegestützmacher. Mhm. Und die waren beeindruckt, wie gut meine Muskulatur eigentlich dafür ausgeprägt ist, dass ich eigentlich nichts anderes mache, außer Ausdauersport und diese eine Liegestütze. Mhm. Also nie eine war. Aber verstehst du, was ich meine? Und so gibt es eben halt ganz viele Dinge, die sehr niedrigschwellig eigentlich erstmal so sind. Oder schreibe ich eben halt auch in dem Buch darüber, dass du einfach wirklich guckst, was sind die, im Englischen heißt es immer so schön low-hanging fruits. Das heißt also, was sind die Früchte am Apfelbaum, für die du dich nicht sonderlich strecken musst, sondern die eigentlich so locker aus dem Stand pflücken kannst.
Ja.
Und davon gibt es eine ganze Menge. Mhm. Und davon gibt es eine ganze Menge, die wir alle sozusagen, also ich glaube, es gibt niemanden, mit dem ich mich im Augenblick unterhalten könnte, für den es nicht low-hanging fruits gibt, die relativ schnell zu pflücken sind.
Und auch in jedem Alter, oder?
Also und auch in jedem Alter. Ja. Und das, finde ich, ist eben halt die größte Motivation. Es ist nie zu spät. Es gibt diese dänische LISA-Studie, heißt die tatsächlich, da haben sie Männer und Frauen in diesem Fall im Seniorenalter mal ein halbes Jahr lang intensiv Muskelarbeit machen lassen, also richtig intensiv trainieren lassen. Halbes Jahr. Und der Effekt, danach haben die aufgehört. Mhm. Dieser Effekt, haben sie auch in einer Vergleichsgruppe gehabt, war 4 Jahre später noch messbar. Das heißt also, mal ein halbes Jahr lang richtig im Gym Gas geben, hast du für 4 Jahre theoretisch einen positiven Effekt.
Aber was, ich finde das ein sehr positiv.
Das halbe Jahr macht dir Angst.
Es macht mir gar nichts Angst. Ich versuche Dinge zu hinterfragen oder ich weiß gar nicht, macht es noch Sinn, Nachrichten zu hören oder zieht mich das so runter, dass mein Seelenheil drunter leidet und ich kann es eh nicht ändern oder muss ich es machen, um mitreden zu können? Und also es gibt viele Sachen, die mich dann auch beschäftigen. Aber ich wollte dich gar nicht unter. Du hattest deine.
Ich habe eine ganz banale Frage. Jevity, was heißt das?
Das weiß ich gar nicht. Nee? Lustig. Also Longevity heißt Langlebigkeit. Ja. Ob es das Wort Jevity einzeln gibt, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Vielleicht Lebigkeit.
Lang lassen wir es lang weg.
Ja, eigentlich. Aber ich glaube nicht. Also, weil ich habe mich schon öfter gefragt, woher kommt das? Also was? Gut, aber egal.
Aber da sind wir ja. Aber guck mal, ja. Was ist passiert? Du bist auf einmal neugierig.
Ja, ich bin schon noch neugierig. So, ja. Das will ich nicht sagen. Aber ich merke, dass mich Dinge.
Ja, aber leider, dass du so reflektiert bist, ist ja schon
Wahnsinn.
Das aber ich finde, jetzt, wo wir das Thema gerade zum Beispiel mit dieser einen Liegestütze. Und das finde ich jetzt aber auch, also Freundschaft, dieser freundschaftliche Austausch über unseren Longevino. Und ich kriege ja immer wieder diese Inputs von Nils. So, und ich setze mich damit auseinander. Und ich finde es einfach spannend.
Ja.
Halt auch genau diese eine Liegestütze, genau wie du es richtig sagst. Ja. Du gehst nicht morgens auf den Boden, machst nur eine. Ja. Na komm, 10 schaffe ich schon oder sowas. Ne? Ja. Und das ist halt irgendwie, und das macht
dann. Aber es gibt ja auch, also meine Freundin schafft jetzt auch eine, aber es ist aber auch nicht zwei. Also, und es gibt viele, die schaffen keine. Also,
naja, entschuldige bitte, du musst ja auch definieren, wo fängst du an. Das heißt also, ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich dann das erste Mal damit anfing, habe ich das auf den Knien noch gemacht. Das heißt, da reden wir nicht über eine komplette Liegestütze, sondern dann fängt man erstmal an, auf den Knien sozusagen sich dem Thema zu nähern. Okay. Das heißt, es gibt immer Möglichkeiten sozusagen, das nochmal leichter zu machen. Und wenn das Thema Liegestütze zum Beispiel nicht deine Kategorie ist, ich habe... Kniebeugen aktiviert, also es aktiviert zwar die größten Muskel, aber nicht ganz so ganz Körper sozusagen Spannung. Aber was mein neuer Favorit einfach tatsächlich ist, und das Witzige ist, dass dann meine Großmutter schon gemacht. Das ist einfach so eine Rolle mit zwei Griffen rechts, links. Mhm. Und dass du dann einfach, da kniet man dann tatsächlich am Anfang auch. Und dann fährst du einfach sozusagen, du kniest auf den Boden, hast diese Rolle zwischen den Händen und dann fährt man einfach so weit wie möglich von den Knien weg.
Genau, da kannst du aber ganz schnell in eine Situation geraten, wo du nicht mehr zurückkommst.
Ganz genau. Aber das Schöne ist, ganz andersrum, auch sehr niedrigschwellig starten. Das heißt also bei mir, ich würde sagen, meine erste Rollbewegung ist vielleicht 40 Zentimeter lang. So. Okay. Und ich versuche dann natürlich irgendwann in die komplette Streckung zu kommen. Aber das kann man so schön sich langsam rantasten. Mhm. Und es ist wahrscheinlich das effizienteste Core-Training plus eben halt Gesamtstabilisationstraining, was ich kenne.
Ja.
Das ist halt nicht ganz so eingängig. Also musst du ein bisschen mehr erklären. Eine Liegestütze am Tag ist ein bisschen einfacher zu erklären.
Ja.
Wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Liegestütz oder dieser Rolle, finde ich die Rolle momentan wirklich viel, 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 viel attraktiver, weil sie eben halt gerade die Core-Stabilität, also das alles, was sozusagen im Rumpfbereich dir diese Alltagstauglichkeit gibt, finde ich sie eben halt tausendmal besser. Und ehrlich gesagt, das kann man beim Online-Händler seines Vertrauens für 15 Euro so eine Rolle kaufen. Mhm. Und also ihr werdet wirklich, wenn ihr es mal ausprobiert habt, ihr werdet überrascht sein, wie schnell man dann doch tatsächlich in so eine Sixpack-Richtung dann kommen kann.
Okay. Ich habe jetzt habe ich leider noch eine Frage, weil wir überziehen jetzt völlig, aber was ist denn mit dieser Abnehmspritze? Nils, ist das, werden wir Menschen automatisch älter, weil sie dann weniger Gewicht haben? Oder weiß man überhaupt, was alles das macht quasi?
Schreibe ich auch in dem Kapitel drüber. Also es ist grundsätzlich so, dass diese Abnehmspritze wirklich sehr viele scheinbar positive Wirkung auf auch weitere Organe hat. Das heißt also nicht nur, weil wir abnehmen, sondern weil eben halt gewisse Rezeptoren dadurch angesprochen werden. Das heißt also erstmal würde man jetzt im Augenblick sagen, die Euphorie darüber, es gibt eben halt den ich sag mal, renommiertesten Longevity-Kongress ist in Kopenhagen einmal im Jahr, das ist der ARDD, der Aging Research Drug Development Kongress, und da haben sie sich tatsächlich jetzt so hinreißen lassen, dass das wahrscheinlich die erste Longevity-Medikament der Welt ist. So.
Und von daher, es gibt viele positive Eigenschaften, die natürlich erstmal damit anfangen, dass es irgendwie gut ist, wenn du kein Übergewicht mehr hast und kein Diabetes Typ 2 mehr hast. So. Aber darüber hinaus gibt es eben halt auch noch verschiedene andere positive Aspekte für die Organe. Sollte sie es deswegen einfach jeder so machen als Lifestyle-Droge? Nein. Aber ich glaube, das, was eben halt so spannend ist, das ist eben halt dieses ganze Thema der Beeinflussung von GLP-1, diese ganze Forschung, die dadurch losgetreten wurde, die ist eben halt sehr, sehr spannend. Und deswegen schreibe ich in dem Buch eben halt auch über diese verschiedenen Longevity-Drugs, dass das eben halt schon eine sehr hohe Relevanz hat. Und es ist einfach, also bei all den Sachen, die man immer negativ sieht, wenn du vorher übergewichtig warst, dank der Spritze nicht mehr übergewichtig bist, dann ist das erstmal gut. Das, was eben halt das Negative ausmacht, ist, dass die meisten Menschen, die übergewichtig sind, eine schlechte Ernährung vorher hatten und von dieser schlechten Ernährung jetzt einfach weniger essen und dadurch die Versorgung mit Mikronährstoffen eben halt deutlich schlechter nochmal wird. Die war vorher schon schlecht, aber da hat es die Menge irgendwie gemacht, dass nur noch genügend Magnesium, Vitamine, Proteine bekommen.
Resveratrol.
Nein, aber das ist immer das Problem. Das heißt also einfach nur, dass du dann von der, ich sag mal, schlechten Ernährung weniger isst dank der Spritze, führt eben halt zu einer massiven Unterversorgung. Das heißt also, das zeigen auch die Studien, dass wenn du normalerweise eine Diät machst, dann baust du eben halt Muskulatur ab. Und ich habe euch ja gesagt, Muskulatur ist die beste Versicherung. Du baust ungefähr das Doppelte an Muskulatur ab, wenn du eben halt diese GLP-1-Spritze nimmst. Das liegt aber nicht daran, dass die Spritze das auslöst, sondern es liegt einfach daran, dass eben halt bei einer normalen Diät es meistens so gemacht wird, dass eben halt deine Ernährung umgestellt wird, so dass du dann eben halt besser satt bist. Und besser satt bedeutet meistens eine proteinreiche Ernährung. Das heißt, das sind die Baustoffe, um deine Muskulatur zu erhalten. Dadurch, dass man bei GLP-1 einfach nur weniger isst, ist es in der Regel so, dass du dann diesen Effekt nicht hast. Und deswegen ist zu wenig Bausubstanz da und deswegen baust du zu viel Muskulatur ab und dann ist natürlich wieder dieser Jojo-Effekt da, weil Muskulatur bedeutet ja, dass du in Ruhe dann auch mehr verbrennst. Das heißt also, wenn du dann zwar ganz toll abgenommen hast, aber auch ganz viel Muskeln verloren hast und dann wieder anfängst, halbwegs normal zu essen, heißt das, dass dein Grundumsatz auch gefallen ist. Das heißt, du kannst gar nicht mehr in das alte Essverhalten so zurückgehen, weil damit würdest du dann eben überproportional wieder zunehmen.
Ja. Und werden Vegetarier und Veganer älter als Leute, die das nicht sind?
Interessanterweise, es gibt den Stephen Horwood, das ist lustigerweise in Wirklichkeit ein Deutscher, der Stefan heißt, aber es ist international nicht ganz so renommiert und auf jeden Fall, der ist der Mensch, der das sogenannte biologische Alter, sage ich mal so, das Testverfahren für erfunden hat. Ein sehr renommierter Forscher und der wurde auch mal von dem Spiegel-Redakteur Stefan Schulze, wurde der mal gefragt, was ist die größte Überraschung, die du gesehen hast bei all diesen Messungen des epigenetischen Alters? Und er hat gesagt, er wunderte sich, wie positiv der Einfluss von pflanzlicher Ernährung ist. Jetzt kommt die Frage, ist der so positiv, weil die Leute eben halt sich kein Fleisch mehr essen? Oder liegt es einfach daran, dass die Vielfalt an Pflanzenstoffen höher ist bei Vegetariern? Das heißt also, die Theorie scheint so ein bisschen dahin zu gehen, dass es nicht unbedingt, dass du länger dadurch lebst, dass du eben halt vegan oder vegetarisch bist, sondern du lebst einfach dadurch besser und länger, weil du mehr Pflanzenstoffe zu dir nimmst.
Okay. Wie findet ihr den Wein? Das ist meine letzte Frage. Kalkun, Kalkun, Zeile 2024 von Themen. Also ich muss sagen, ich finde halt, das ist so die einzige Art von Sauvignon Blanc, mit der ich was anfangen kann, weil sie kommt aus der Tiefe des Bodens und nicht über die Frucht. Du hast da ein bisschen die Stachelbeere, du hast ein bisschen das Kräutrige, ich habe sogar so ein bisschen Fenchel, also was leicht Vegetabiles auch, aber es ist nie kitschig, es ist immer klar und es ist trotzdem saftig. Und deswegen, wie geht's euch?
Hättest du mir vorher gesagt, wir trinken auch einen Riesling heute, hätte ich gesagt, das ist der Riesling.
Okay.
Weil ich finde, er hat eben halt genau diese Säure. Aber ich finde ihn sehr schön. Also ich fand witzigerweise, was du sagtest, also du meinst, Weißwein hat meistens Zitrusfrucht. Also ich finde, das Zitrusige hat er gleich in der Nase von Anfang an gehabt. Und ich finde den Namen, der passt total gut. Wenn du ein Wein hast, der Kalk und Kreide heißt, dann finde ich, schmeckt er genau.
Schmeckt so. Er danach. Nach so einem Tafelschwamm.
Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine das positiv. Ja, ich finde, er hat eben halt dieses, ich nenne es so dieses Pieksige. Also ich finde, ich mag das.
Du riechst, also ich finde, du hast diese Säure schon in der Nase. Ganz diese klassische, steirische Klassik. Und ich finde es toll. Aber bei mir ist es dann so mittlerweile ein Glas. Und dann ist aber mit der Säure bei mir, wo ich dann sagen muss, reicht mir dann auch. Aber so toller Wein, spannend, genau wie du sagst, Kalk und Kreide. ein toller Repräsentant für seine Gattung, für seine Region und ein schöner Wein, wie gesagt. Und das alles andere ist dann wieder
Geschmackssache.
Genau, ja. Geschmackssache.
Und du magst, du nickst Axel, weil der hat nur 2 Gramm Restzucker. Also der ist wirklich ziemlich trocken und Axel steht eigentlich auf Weine, die mehr Zucker haben.
Ja, ja, aber ich werde hier, ja, das wird mir abtrainiert hier.
Für ein längeres Leben.
Zucker ist nicht gut. Ich krieg da einfach den Stoff nicht mehr. Es gab eine Zeit, das ist gar nicht so lange her, da gab es immer mal.
Da habe ich noch mehr auf dich geschaut.
Genau, aber es ist gut. Also mir gefällt der irgendwie, weil er. Ich kann es auch wieder nicht beschreiben, aber es ist für mich also schon dann als Sauvignon Blanc zu erkennen, aber es hat halt nicht so dieses laute, dieses
fruchtige,
verspielte, quietschige.
Mhm. Aber trotzdem die Frucht, deswegen magst du es wahrscheinlich auch, weil die als Aromarebsorte der Sauvignon Blanc die Frucht wieder mitnimmt und deswegen du in deine Zuckerverwöhnung,
genau. Ja, ja, genau, das, da kommt ihm entgegen, aber eben auf der anderen Seite merke ich halt deutlich, dass es was, ja, dann was Ernsthaftes hat und was sehr, da passiert viel, also was sehr zupackend vielleicht, würdest du sagen.
Genau, das bleibt sowas Salziges, kostet auch 20 Euro, die kosten also ziemlich gleich. Spaziergang zur Unsterblichkeit, Longe Vino, vielen Dank, Holger, vielen Dank, Nies, dass ihr unsere Gäste wart.
Ja, heute. Vielen Dank, das war schön.
Das war wirklich schön. Ich habe mich vorher gefragt, Gott, oh Gott, worüber reden wir jetzt eigentlich eine Dreiviertelstunde und wir haben ein bisschen überzogen.
Ja, ja.
Ja, und für mich auch Premiere, also mein erster Podcast.
Herrlich. Hat gar nicht so weh getan.
Nee, hat gar nicht so weh getan und hat sogar sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir eingeladen waren und dass wir zusammen unseren Wein probieren konnten.
Perfekt. Aufs Leben, danke. Sagen wir am Ende.
Aufs Leben.
Aufs Leben.
Aufs Servus. Leben.